Hi, this is Tomer, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 259, heute ganz im Zeichen von Duskmorn. Wir reden über die Mechaniken des Sets, über die Produkte und Treatments des Sets und natürlich schon über ein paar Previews. Wenn wir Zeit haben, was man nie weiß, weil es ist eine, wir sind der Spoiler-Season. Spoiler-Season bedeutet für uns eine Menge Arbeit, für euch eine Menge geilen Content. Und wenn wir aber noch Zeit haben, dann machen wir Ask Us Anything, eure Fragen bei uns im Podcast. Und wie immer an meiner Seite Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Man merkt es vielleicht schon, etwas vom Audiovisuellen, aber auch vor allen Dingen von Visuellen. Ich bin heute mal nicht zu Hause, sondern habe hier mal ein Unterwegs-Equipment und habe mich hier ins Kämmerchen eingesperrt, um über Duskmorn zu reden. Wir haben auch hinten im Hintergrund regnet's und es blitzt. Das heißt, wir haben richtig schöne Halloween-Stimmung für dieses Horror-Set. Also wenn mal irgendwelche komischen Sachen im Hintergrund sind, wundert euch nicht, das kommt daher. Aber natürlich soll uns das nicht davon abhalten, eine fabelhafte Folge zu haben. Und auch diese ist gesponsert von Holy, dem Energy-Drink bzw. Eistee bzw. Hydration-Drink ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und ein bisschen Getränke genießen bei weareholy.com/radioravnica und Geld sparen mit Ravnica 10. 10% auf euren Einkauf. Und wenn ihr das erste Mal einkauft, Ravnica 5, ganze 5 Euro. Und ja, es gibt ganz viele tolle Geschmacksrichtungen, die auch teilweise schnell ausverkauft sind wieder. Also
mittlerweile, ja.
Sichert euch da euren Shaker und probiert da mal ein bisschen rum. Und vielen Dank an Holy fürs Sponsoring.
Yes.
Und wir springen direkt mal rein in die Mechaniken von Duskmorn. Erstmal, wir hatten jetzt den großen Preview-Auftritt. Hast du die Videos verfolgt? Hast du schon ein bisschen gesehen? Wie findest du so den Flavor und den ersten Eindruck des Sets?
Ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe aktuell Urlaub und deshalb bin ich da ein bisschen meine Wohnung am Renovieren, Aufräumen und 50 Millionen Kubikmeter Pappe raus am Bringen. Und dementsprechend habe ich den verpasst. Und auch keine Zeit geschafft, den nachzuholen, weil so Preview-Streams kann man nicht einfach im Hintergrund laufen lassen, einfach nur zuhören. Man muss man wirklich aktiv, meiner Meinung nach, aktiv reinschauen, das auch ein bisschen genießen, was da passiert. Und ja, das war dabei ein bisschen schwieriger. Dementsprechend habe ich dann gesagt, ja, okay, gucke ich mir nur die Artikel an. Das heißt, ich kenne die Artikel, ich kenne ein paar von den Preview-Sachen, die gemacht wurden. Und ich habe heute am Tag der Aufnahme tatsächlich ziemlich stark bei Solaris mitgefiebert auf Twitter, der ja 5 Preview-Karten bekommen hat und die nach und nach über so ein Minigame praktisch gespoilert hat mit findet ihr die Nummer, findet ihr den und so weiter. Mega. Es war sehr, sehr cool. Ja, das ist so alles, was ich bisher mitbekommen habe. Und ich habe, wie gesagt, die Artikel im Vorfeld für die Folge natürlich auch gelesen.
Ich hab mir auch die Artikel auf jeden Fall angeguckt. Das Video habe ich mir noch nicht angeschaut, weil, wie gesagt, wir sind gerade ein bisschen unterwegs und da bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, mein erster Eindruck des Sets, die Artworks, die gehen schon gut ab. Also wirklich, also Horror ist hier wirklich groß geschrieben. Und das merkt man dann halt auch in den verschiedenen Aspekten. Wir haben hier so ein bisschen am Anfang, waren wir so ein bisschen vorsichtig, kritisch, nicht, dass es so Thunder Junction, Call of Manor ein bisschen zu mimig machen. Momentan sieht es schon echt ziemlich krass aus. Aber ja, da werden wir auf jeden Fall im Laufe der Sendung noch drauf eingehen. Lass uns mal über die Mechaniken reden. Und da haben wir zuallererst mal wieder so eine schräge Karte, die jedem die Handkarten verrät, wenn man mal kurz lesen will, was die Karte macht. Und zwar Room. Was verbirgt sich denn dahinter?
Eine Room ist eine Enchantment sozusagen. Es ist eine Enchantment mit zwei Seiten und Room sagt, man kann jede Hälfte der Karten spielen. Weil ich muss nämlich auch langsam den Kopf so ein bisschen drehen. Das ist ein bisschen schwierig manchmal. Und man kann, wenn man möchte, die Mana-Kosten von der verschlossenen Tür bezahlen, um in den nächsten Raum zu gehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Beispiel nehmen den Dollmaker's Shop. Das ist ein 2-Mana-Enchantment, das wir eben für 2-Mana spielen können. Oder eben für 6-Mana dann Porcelain Gallery spielen können. Also ganz gruselig. Ich finde ja so Puppen ganz gruselig. So, ja. Dann haben wir entweder auf der Dollmakers-Shop-Seite eine Verzauberung für ein weißes und farbloses, das sagt, immer wenn ein oder mehr Nicht-Spielzeug-Kreaturen, die man kontrolliert, angreift, also ein Spieler angreifen, kreieren wir einen 1-1 weißen Spielzeug-Kreaturen-Spielstein. Und auf der anderen Seite, die Proclaim Gallery, ist eine Verzauberung für 6 Mana, 2 weiße, 4 farblose. Die sagt, Kreaturen haben Toughness und Stärke gleich der Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert. Heißt, wir können das Ding für 2 Mana spielen, können uns ein paar Toy-Kreaturen machen, indem wir immer wieder mit Non-Toy-Kreaturen angreifen. Aber wir können eben auch früher oder später dann Sorcery Speed, das ist hier wichtig, wir können nicht mit einem Angriff das machen, aber Sorcery Speed, können wir die Mana-Kosten von der Tür bezahlen, also von der anderen Seite bezahlen und dann 6 Mana in dem Moment und dann halt die andere Enchantment doch noch bekommen, auch wenn wir am Anfang erst die Early, die eine Seite spielen.
Das ist so ein bisschen die permanenten Version von Fuse, würde ich sagen. Also man bei Fuse ist ja quasi auch so eine Doppelkarte, wo man dann aber auf dem, also wenn man das castet, muss man beide Mana-Kosten zahlen, um beide Effekte zu bekommen. Hier ist es so, weil es ein permanenten Typ ist, man spielt erst die eine Seite für 2 Mana Dollmaker's Shop und dann für 6 Mana, ich glaube, es ist Porcelain Gallery, also Porzellan Gallery.
Porcelain, ja, Porzellan Gallery.
Aber ich war gerade auch ein bisschen, habe noch nie Porzellan auf Englisch gelesen. Aber dann quasi für 6 Mana dann beide Effekte aktivieren, wenn man das quasi unlockt. Also die sind von so einer Tür getrennt und man geht dann in den anderen Raum sozusagen hinein. Finde ich eine spannende Herangehensweise. Ich muss sagen.
Bist du dir sicher? Weil wir haben hier auch Möglichkeiten, wie andere statische Abilities sind nicht mehr sind now aktiv. Stimmt. Wir haben halt beide, das ist ja sick.
Genau.
Ich habe das die ganze Zeit so gelesen, dass man nur eine Seite hat.
Nee, ich glaube, das ist halt eben das Ding, dass man halt quasi das eine zahlen kann und dann später das andere. Ich bin mal gespannt, wie sie es halt zeigen, also wie man dann das auf dem Spielfeld repräsentiert. Also Arena ist wahrscheinlich wieder sehr leicht oder ob sie dann so Punch-Out lockt. Items oder sowas drauflegen, wo du dann die eine Seite verdeckst mit oder so. Also da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie das dann im Endeffekt gezeigt wird. Aber wie findest du denn diese Herangehensweise an Rooms? Also findest du das irgendwie spannend oder findest du das irgendwie logistisch schwierig vielleicht?
Gar nicht. Ich bin ja groß geworden mit Sidecards. Also Ravnica 1 2000, ich glaube 5 oder 6 oder 4? 2004 müsste gewesen sein. Weil 2014 war das nächste, egal. Die haben ja schon Side-Karten gezeigt. Wir hatten davor schon seitliche Karten. Und ich spiele ja aktuell auch sehr viel Lokana und da gibt's halt auch die Orte. Und deswegen bin ich es einfach gewohnt, Karten seitlich zu lesen. Das ist aktuell mittlerweile kein Problem mehr. Dennoch muss ich sagen, gerade auf Pre-Release oder so zeigt das natürlich immer viel aus. Ich finde die Idee davon sehr cool, weil man kann ja halt auch sagen, hey, man macht erst die Porzellangalerie, spielt erst die aus und geht dann ja auch andererseits durch die Tür, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja.
Also genau. Die Tür geht halt in beide Richtungen. Das heißt, man kann auch einfach sagen, okay, ich mach die für die teure Sachen und für die kleine hole ich es später einfach nochmal und pump's dann nochmal auf. Oder eben, ich spiele erst die kleine, nehme so viel Value raus, wie ich habe und gehe dann später auf die andere Seite und mach die dann auf. Und das finde ich sehr, sehr cool. Vor allem spannend finde ich, dass es ein permanentes ist, dass auf dem Feld seine Mana-Kosten verändert.
Ja.
Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Porzellangalerie gespielt hat, ist es eine 6-Mana-Verzauberung. Mhm. Wenn man dann aber die Tür öffnet, dann ist es eine 8-Mana-Verzauberung. Und ich wette mit dir, irgendwas irgendwo in irgendwelchen Commander-Decks wird das super relevant werden.
Total. Vor allen Dingen, ich habe auch gerade noch mal den Artikel weitergelesen und es gibt so ein paar weirde Sachen, wie zum Beispiel, wenn man eine Room-Karte zum Beispiel mit Show and Tell aufs Spielfeld bringt, dann sind beide Räume geschlossen. Das heißt, man muss dann immer noch die 2 Mana für den einen und dann die 6 Mana für den anderen Raum zahlen.
Das ist,
finde ich, sehr spannend, weil es, also auf der einen Seite glaube ich, dass es hier schon so eine gewisse Sicherheit gibt, dass du nicht auf einmal quasi mit einer Karte 2 Enchantments auf dem Spielfeld bringst, was natürlich, also du kriegst 2 Effekte von einem Enchantment sozusagen. Aber zum Beispiel auf der anderen Seite, und da kommt wieder vielleicht dieses Logistische mit rein, wenn du aus irgendeinem Grund so einen Raum kopierst, wird nur die Seite, also wird trotzdem die eine Seite, die geschlossen ist, weiter verschlossen bleiben. Also du musst dir dann quasi merken, welche Instanz, also sagen wir mal, du hast die 2-Mana-Enchantment ausgespielt und einmal das 6-Mana-Enchantment ausgespielt, so als 2 verschiedene Permanenten, kopierst dann 1 davon, dann hat die Kopie nicht beide Räume geöffnet, sondern nur die von dem, was du kopiert hast. Also das überträgt sich.
Finde ich inkonstant irgendwie. Ich finde es so inkonstant. Weil wenn man die jetzt durch ein Show and Tell oder so ins Spiel oder durch ein Reanimate zurück ins Spiel bekommt oder so, dann beide Seiten geschlossen ist, finde ich das sehr Dann ich kopieren glaube, funktioniert aber und ja, also es ist ja spannend. Ich glaube, da kommt auch viel einfach mit rein, dass diese ganzen doppelseitigen Sachen immer schwierig ja ist. Also wir haben absolut ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, ich habe es ja gerade eben gesagt, es verändert auf dem Feld seine Mana-Kosten. Trotzdem ist es so, dass Dollmakers Shop und Porcelain Gallery immer ein Mana-Value von 8 haben werden. Zumindest auf dem Stack, auf der Hand oder im Deck. Wodurch man die jetzt zum Beispiel nicht mit Kozilek's Inquisition oder so zerstören kann. Wenn man aber den Dolmens Makers Shop draußen hat und nur die Seite offen hat, kann man die mit Abrupt Decay zerstören. Und das ist halt, es ist super, super weird, super viel Text. aber es ist sehr, sehr spannend, dass sie anders damit umgehen, wenn du den von der Hand ins Spiel bringst, ohne ihn zu casten, oder wenn du ihn kopierst. Weil man könnte jetzt natürlich auch den Klon einfach ins Spiel bringen und dann hat man ja auch nicht gecastet. Deswegen ist es halt kein Cast. Es ist sehr, sehr spannend.
Ja,
Judge-Sicht. Ich fange da schon an, schon so,
total.
Was kann man damit noch alles machen?
Für mich schreit das Ganze auch, wir haben es getestet mit all diesen typischen Sachen, wie du Sachen halt so reinschietest. Und das hat halt immer dann zu Problemen geführt. Und deswegen finde ich es halt spannend, dass sie jetzt hier schon im Vorhinein sagen, so okay, wenn du es reinschietest, das funktioniert, aber die Räume sind quasi noch geschlossen und du hast erst Effekt davon, wenn du ihn dann quasi nachträglich bezahlst. Also du kannst ihn reinschauen und tellen, er macht nur nichts. Das ist halt ein No-Use-Enchantment, wenn man so will.
Ja, es hat nicht mal Effekt. Aber das
lässt mich auch... Ja, genau. Und ich denke dann vielleicht auch schon, dass es Effekte geben wird, die dann Räume unlocken für einen gewissen Mana-Betrag oder sowas. Deswegen glaube ich, ist dieser Status von Locked, Unlocked ist vielleicht gar nicht so irrelevant. Aber es ist minimal eine spannende Mechanik. ja, genau. Aber wir können mal weitermachen mit der nächsten Mechanik und direkt einer Karte, die schon für einige Augenbrauen-Raiser verursacht hat. Und zwar Manifest Dread. Manifest allgemein kennen wir. Man nimmt einfach eine Karte, die man manifestiert, legt sie quasi verdeckt hin und das ist eine 2/2-Kreatur.
Manifestiert ist die oberste Karte des Decks, oft feldlich.
Oder die Oberkarte des Decks. Ich dachte, man könnte auch eine Kreatur manifestieren und dann dreht man sie um.
Oder? Man kann Karten aus der Hand manifestieren oder die oberste Karte des Decks.
Okay, verstehe. Und Manifest Dread ist das jedoch nur, dass der Spieler, der manifestiert Dread, dass der quasi sich die obersten 2 Karten anschaut, eine davon auswählt und die kommt verdeckt als 2/2 aufs Spielfeld Manifest und er kann die Mana-Kosten von der Kreatur, genau, er kann dann quasi, wenn es eine Kreatur ist, die manifestiert wurde, die Mana-Kosten zahlen und sie aufdecken, sozusagen. Und das haben wir zum Beispiel auf Unwanted Remake, eine ein weißes Mana Instant mit Destroy Target Creature. Das ist ja schon mal ein krasser Text, so von wegen einfach ein Mana Instant, zerstöre eine Kreatur im Standard. Dann muss natürlich eine Downside haben. Und das ist halt eben It's Controller Manifest Dread. Wie hoch würdest du sagen, ist die Downside und wie stark ist Manifest Dread?
Manifest Dread ist insane stark. Weil ein Punkt, den du übersprungen hast, weil er für dich, glaube ich, noch nicht ganz so relevant ist, das wird im Pioneer auch noch kommen, ist die Fähigkeit, die andere Karte geht in den Friedhof.
Oh ja, stimmt. Ja.
Und das ist eine riesen Sache tatsächlich, weil damit kann ich auf einmal in einem Black-White-Reanimator sowas spielen, kann meine eigenen Kreaturen vernichten, kann was in den Friedhof bekommen, kann das anderes machen. Es ist super spannend, man kann es als aggressiv benutzen, man kann es als defensiv benutzen. Wenn eine Kreatur zerstört wird, kann man halt auch eine andere Kreatur damit rausholen, damit man die Aggro halten kann.
Ja.
Ein Mana-Removal ist so strong. Und wir sehen es in anderen Formaten. Swords to Plowshares, Path to Exile. Unwanted Remake könnte das für Pioneer werden, meiner Meinung nach.
Definitiv,
Die Kreaturen, die sind aktuell nicht so hoch. Und wenn du damit halt sowas wie eine Fable oder so bekommst, dann lachst du dir doch einen Ast ab, weil im Endeffekt hast du noch eine Karte vom Gegner zerstört. Das ist halt, also das wirkt insane stark für mich.
Total. Also was der Removal nicht macht, das macht keine Blocker weg, weil hinterher ist immer noch eine Kreatur auf dem Board, egal was es ist. Aber gerade der Punkt, dass nicht jedes Deck dieses Manifestieren wirklich nutzen kann, also selbst sowas, okay, Phoenix ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil du würdest wahrscheinlich den Phoenix im Friedhof legen, damit man den halt wieder rausholen kann. Hast du irgendeine teure Kreatur, die verdeckt ist, die dann erstmal aufzudecken, wird lange dauern. Und bis dahin will man mich wirklich mit der manifestierten Kreatur wirklich blocken, außer es muss so, ne? Und deswegen finde ich das schon sehr versibel. Und ich bin sehr gespannt, wie viel Einfluss Unwanted Remake haben wird, denn das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja. Im schlimmsten Fall hat man irgendwie sowas wie Humans als Gegner und dann kann man dann irgendwie von seinem 2-Drop in einen 3-Drop direkt manifestieren. Das ist natürlich dann quasi eine Karte gezogen mit dem Removal. Mhm. Das ist dann vielleicht nicht so geil. Aber gerade so Use Cases wie, was du meintest, die eigenen Kreaturen targeten, um dann eins in Friedhof, eins auf Board zu kriegen, ist schon, also es hat auf jeden Fall sehr großes Potenzial und das ist ein Ankommen,
das auch nicht relevant ist. Und das Manifest Dread finde ich tatsächlich sehr interessant, weil es ist halt im Endeffekt nochmal ein Manifest. Aber ich hätte damit gerechnet, dass sie dasselbe machen, was sie auch in Murders at Carl of Manor gemacht haben, wo sie halt diese Manifest-Kreaturen bzw. Morph-Tokens hatten, die halt auch noch Ward 2 hatten. Ja. Und das haben sie nicht gemacht. Sie sind von Ward sehr stark zurückgegangen tatsächlich, gerade was die Tokens angeht, weil das war viel zu broken und ich bin glücklich, dass es in Carl of Manor war, das Set, was niemanden juckt, außer die Leute, die Surveillance haben wollen. Und dementsprechend Manifest, spannende Karten. Manifest ist immer eine lustige Fähigkeit. Ich finde es lustig, dass sie es immer und immer und immer wieder bringen. Manifest, Morph, alles in der Richtung. Wichtig für alle Leute, wenn ihr auf einem Turnier spielt und ihr habt gemorphte oder manifestete Karten, deckt die auf, bevor ihr das Spiel verlasst oder bevor ihr zusammenschiebt. Das kann sonst zu Tournament Rule Violation. Ich müsste mal nachgucken, was es ist. Auf jeden Fall.
Gibt auf jeden Fall eine Strafe dafür. Ja. Genau. Aber dann natürlich auch, ne, das deckt auch schon wieder Möglichkeiten auf, weil, soweit ich weiß, ist ja selbst bei auch manifestierten Kreaturen, wenn man sie blinken, kommen sie ja wieder auf der richtigen Seite wieder rein, ne?
Ja.
Genau. Also auch damit muss man dann quasi aufpassen mit Ephemerate-Effekten oder so. Da gibt es einiges, wie man Sachen dann doch reinschieten kann, auch wenn es vielleicht dann keine Räume sind. Genau, aber das wäre zum Beispiel eine Art und Weise, wie Räume ins Spiel kommen würden, ohne dass sie gecastet werden. Aber die nächste Mechanik, die wir haben, ist Survival. Das ist natürlich naheliegend in einem Horror-Set. Und wir haben hier Veteran Survivor, ein Mana weiße Kreatur mit 2-1 Creature Human Survivor. Human, relevant. Und sie hat die Fähigkeit Survival. At the beginning of your second main phase, if Veteran Survivor is tapped, exile up to one target card from a graveyard. Und dann, as long as there are three or more cards exiled with Veteran Survivor, it gets +3/+3 and has hexproof. Das heißt, Survival will so ein bisschen quasi Fähigkeiten auslösen, während Kreaturen getappt sind. In dem Fall exile eine Karte aus dem Friedhof und er hat die Bonusfähigkeit, er wird nochmal größer, wenn man drei Karten damit eben geexiled hat. Also er hat drei Kreaturen überlebt, er hat dreimal survived und wird dann größer. Wie findest du denn diese Fähigkeit an sich, mit getappten Kreaturen damit noch Sachen auszulösen?
Absolut broken. Was die Wahrnis hat. Bevor ihr jetzt sagt, Blackie ist wahnsinnig geworden, hört mir zu. Wir haben eine Fähigkeit, die Leuten, die angreifen, Bonusse geben. Das haben wir schon zigtausendmal gesehen. Irgendwelche, wenn sie angreifen, dann haben sie das und das. Und diese hier bekommen die Fähigkeit erst danach, in der Second Main Phase. Es gibt aber so viele Möglichkeiten, wie ihr Kreaturen auch noch getappt bekommen könnt, wenn ihr irgendwelche Fähigkeiten benutzt. Diese Lesnar-Fähigkeit heißt, es fällt mir Namen nicht ein, einberufen heißt in Deutsch. Ich weiß nicht. Convoke.
Meinst du Convoke?
Convokes. Ja. Oder andere Sachen, wo sagt, tapp drei ungetappte weiße Kreaturen. Und dann geht ihr da hin und habt zwei oder drei Stück davon. Und bam, crazy. Und es ist nicht mal, und jetzt kommt dabei, ich kann ja schon ein bisschen spoilern, wir sind ja schon ein bisschen in der Spoiler-Season drin. Und ich habe ja eben schon von Solaris erwähnt. Und er hat zum Beispiel auch eine Fähigkeit mit Survival, eine Kreatur gezeigt. Und das zeigt, auf welchem Niveau wir uns bewegen. Wir haben Glimmerseeker, ein 3-Mana-3-3er, ein weißes, zwei farblose. Und zu Beginn der zweiten Main-Step, wenn die Kreatur getappt ist, ziehen wir eine Karte, wenn wir einen Glimmer kontrollieren. Wenn wir keinen Glimmer kontrollieren, bekommen wir ein 1-1 Glimmer. So, das ist jetzt krass. Muss man überlegen, den kann man in Legacy in der ersten Runde raushauen, ohne Probleme. Und dann denkt jeder so, ja, ist ja nicht so stark. Und dann geht man aber in der zweiten Runde mit Hauen und hat direkt einen 1-1er, in Mono White zum Beispiel, direkt mit dabei. Und man hat noch keinen Mana dafür ausgegeben, dass man eine weitere 1-1-Kreatur bekommt. Und hat ja drei Mana, kann er vielleicht vier Mana irgendwas Geiles droppen. Initiative zum Beispiel. Und die nächste Runde muss man dann überlegen, ob man die Initiative-Kreatur zerstört, den 1-1er zerstört, oder sie Weil wenn man sie nicht zerstört, darf man eine Karte ziehen. Und das macht so einen Mind, ich will jetzt nicht das böse Wort mit F sagen, aber es, ist, es macht so ein spannendes, spannendes Taktikerlebnis meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich die Fähigkeit sehr geil und gleichzeitig auch sehr broken, weil es halt noch andere Möglichkeiten gibt, die zu tappen.
Total. Also ich finde es auch sehr spannend, dass dass man halt, zum einen hat man hier wieder so einen 3-Mana-Typen, der so ein bisschen Army in a Can, also so Dosenarmee irgendwie hat. Das hatten wir schon mit, was war Legion Warboss und Goblin Rebel Master und sowas. Halt diese 3-Drops, die eben weitere Tokens bringen. Und hier haben wir nicht nur Tokens, sondern halt auch eben noch Card Draw mit drin. Sehr langsamer Card Draw, aber wir sind hier auch immer noch in Weiß. Aber vor allen Dingen auch in, auf einem relevanten Tribe-Member, also was man hier Human wieder drin hat. Mhm. Das heißt, ich sehe hier schon fast mit dem Veteran Survivor und dem Glimmer Seeker schon fast wieder neue Elemente in so ein Human-Deck einfließen, der dir dann Graveyard, Hate im Sinne von Veteran Survivor eben gibt und Card Draw und noch quasi mehr Tokens in Form von dem Glimmer Seeker. Also es ist eine sehr, sehr spannende Mechanik und vor allen Dingen belohnt sie eben Angreifen oder das Tappen mit Kreaturen, um halt diesen Extra-Bonus zu bekommen. Aber, was relevant ist, diese Effekte triggern auch nur, wenn die Kreatur Second Main Phase auch noch da ist. Das heißt, wenn ihr angreift in ein hoffnungsloses Board, einfach nur um die Kreatur getappt zu kriegen und sie stirbt im Combat, habt ihr natürlich nichts gewonnen. Das heißt aber trotzdem eine spannende Mechanik, gerade wenn man den wenn man die Kreatur noch ein bisschen größer kriegt und sie werden schwieriger zu blocken. Also ich bin mal gespannt, ob die Survivor vielleicht ein neues Element zu bestehenden Human Decks irgendwie sein können. Weil bisher habe ich zwei gesehen und ich finde beide ziemlich strong. Also Survivor gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Genau, die nächste Mechanik ist Eerie. Und das haben wir zum Beispiel auf der Scrabbling Skullcrab, einer 1-Mana-03 Crab Skeleton. Und sie hat Eerie. Whenever an enchantment you control whenever you fully unlock a room, da haben wir es wieder, target player mills 2 cards. Das heißt, wir haben hier wieder unsere obligatorische 1-Mana-03 Krabbe, die millt. Diesmal ist es halt, wenn man Enchantment ins Spielfeld bringt. Oder halt, wenn man einen Room unlockt, beziehungsweise fully unlockt. Was ja quasi auch gleich zu sehen ist, weil wir eben eine Räume besprochen haben mit, man castet die andere Hälfte. Man castet sie nicht wirklich, man unlockt sie nur, aber deswegen ist das Wording hier so. Eerie haben wir auf jeden Fall interagiert mit Enchantments und Räumen. Ich weiß nicht, im Endeffekt gibt es da nicht viel mehr zu sagen, oder?
Nur der kurze Hinweis, dass hier auch anscheinend sehr viele Enchantment-Kreaturen noch und natürlich Enchantments durch die Räume. Stimmt. Einfach auch in dem Set drin sind, was einfach wieder mal relevant ist. Wir haben ein Enchantment-Thema mit drin und damit eben auch mit Eerie ganz viele Sachen, die halt triggern, wenn Enchantments ins Spiel kommen.
Genau, also wäre potenziell interessant, wenn man wirklich sehr reliable jede Runde ein Enchantment irgendwie ins Spielfeld kriegen kann, dann wäre es auf jeden Fall ziemlich cool, aber ja, mal schauen. Wird wahrscheinlich eher so ein Flavor-Ding sein. Dann haben wir Impending, was eine herannahende Kreatur mimen soll. Und das haben wir zum Beispiel auf Overlord of the Houndwoods, eine 5-Mana-6-5 Enchantment Creature Avatar Horror, die den Text hat, whenever Overlord of the Haunted Wood enters or attacks, create a tapped colorless land named Everywhere, that is every basic land type. Also wenn er ins Spielfeld kommt oder attackiert, ne, macht man ein Basic Land quasi aus dem Nix. Aber er hat eben Impending 4 für 3. Also für 3 Mana, ein generisches, 2 grüne, kann man ihn casten mit für seine Impending-Kost. Und dann kommt er, weil es Impending 4 ist, mit 4 Time-Counters rein. Und immer at the beginning of your end step, genau, also am Ende des Zuges, wird ein Time-Counter runtergenommen. Und erst dann gilt er quasi dann auch als Kreatur. Davor ist er einfach nur ein Enchantment. Ist auf jeden Fall eine spannende Herangehensweise. Sie wollen hier so ein bisschen, wir haben hier dieses große Monster, das kündigt sich natürlich irgendwie an. Das heißt, man kann es für 3 Mana schon casten. Man kriegt diesen Enter-Effekt. Er kann natürlich noch nicht angreifen, weil es noch keine Kreatur ist. Aber ist schon mal auf dem Board mit Time-Counters. Wie findest du das?
Ziemlich gut. Es ist sehr, sehr spannend. Also es gibt noch den zweiten Overlord, der das auch hat.
Ja.
Den Weiß gibt's halt schon, der sagt halt ähnliches Prinzip mit 7 Mana 6-6, Overlord of Mistmoors, mit Impending 4, also 4 Marken und 4 Mana, davon sind 2 Weiß. Und wenn er reinkommt oder angreift, kriegt man 2 2-1 Insekten mit fliegend. Spannend, ich finde es vor allem spannend, dass halt so lange, wie die Impending-Counter drauf sind, beziehungsweise Time-Counter drauf sind, muss man explizit sagen, es sind ja Time-Counter für alle Leute, genau, die hier das Doctor Who Time-Counter-Deck haben. Genau. Und es ist ja so, dass es so lange auch keine Kreatur ist. Das heißt, man kann es einfach Turn 4, Turn 3 einfach mal droppen und man hat einfach eine Threat, die auf dem Board herankommt. Und ich finde es sehr schön umgesetzt. Ich glaube nicht, dass es super broken ist, weil im Endeffekt ist es was Ähnliches wie
Kroxa?
Nee, wo man die Karte exilt, wo wir auch das Time Lord Deck drüber haben.
Suspend.
Es ist im Endeffekt Suspend, nur dass das Ding auf dem Friedhof, auf dem Feld liegt und man es halt schon vorher zerstören kann, weil es halt keine Kreatur ist, es hat trotzdem ein Enchantment.
Ja.
Und
total.
Ja, das finde ich halt interessant. Es ist aber leider nur eine andere Sache von einer weiteren Fähigkeit, die wir hatten. Ähnlich wie zum Beispiel auch das Dread Manifest, also Manifest Dread, ist es auch eine Fähigkeit, die wir so praktisch schon hatten. Das heißt, Rooms könnte man mit Leveln oder so ähnlich gleichziehen, aber es ist schon was anderes, es ist schon innovativ. Aber Dread Manifest und Eerie und Impending sind alles irgendwie alles schon mal da gewesen in irgendeiner Form.
Ja, das stimmt auch. Aber ich meine, im Endeffekt hat es ja dann auch so einen Nebeneffekt, dass es sich ja dann auch irgendwie schon etabliert hat. Und vor allen Dingen bei Impending hättest du ja halt noch dieses Element, dadurch, dass es ein Permanente ist, die du auch targeten kannst. Es gibt so dieses Heartless Act, was Counter von Sachen entfernen kann. Ja.
Aber nur von Kreaturen, oder?
Ach so, dann müsste es eine Kreatur sein. Aber solche Art von Effekte, ich glaube, dieser Hexmage. Vampire Hexmage, der kann das ja zum Beispiel, ne? Das heißt, da wäre es auf jeden Fall spannend, ob man damit dann, ne, wirklich dann effizient sagen kann, hey, Overlord of the Hauntwood, für 3 Mana castet man den, sacrifice den Hexmage und hat dann eine 6-5er. Ob das halt was bringt.
Kann man Turn 3 haben.
Könnte man Turn 3 haben, aber ob sich das halt lohnt, das ist dann eine andere Frage. Ja. Aber genau, ist trotzdem eine spannende Mechanik und vor allen Dingen bringt sie so ein bisschen das halt rein, was, glaube ich, gerade im Limited sehr krass drin sein wird. So, die Survivor werden halt früh anfangen und währenddessen kommen die Monster mit Impending schon mal rein, haben ein bisschen Value, machen hier und da schon mal Tokens und kommen dann quasi, um das Ding dann zu beenden sozusagen. Aber das sind alle Kernmechaniken, die wir drin haben. Es gibt natürlich auch wieder wiederkehrende Elemente, wie sowas wie Planeswalker ist auf jeden Fall wieder mit drin. Das heißt, wir haben wieder Loyalty-Marken mit drin. Wir haben zum Beispiel auch mit Leyline of Hope nochmal eine neue Leyline
drin. Oh ja, da bin ich richtig gespannt, ob sie einen Zirkel machen.
Ja, das wäre spannend, ob sie es dann nochmal komplett reinnehmen. Also, das heißt, dort haben wir auch wieder diese Leyline-Mechanik, von wegen, wenn man sie auf der Hand hat, wenn das Spiel beginnt, kann man sie direkt ins Spielfeld bringen.
Wir haben den jetzt so. Da reden wir nachher später in der Folge drüber. Ja. Wir haben den Jitsu.
Ja, auf jeden Fall gibt es da auf jeden Fall einige Sachen darüber hinaus zu auch beachten. Aber vielleicht erstmal deine Einschätzung so mechanisch, das hier eben schon durchklingen lassen. Es sind sehr viele wieder aufgewärmte, neu aufgedrehte Mechaniken. Fehlt dir also mechanisch ein bisschen was oder sagst du, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten und ich weiß vor allen Dingen, was mich erwartet?
Tatsächlich kann ich es daher sehr gut einschätzen. Und ich muss sagen, bisher, das Set ist bonkers. Absolut bonkers. Man hat es ja immer so in der Reveal-Season, dass man erst die starken Karten revealt, danach die schwächeren, wenn eh schon alle gehypt sind und dann die Commander-Decks, weil wen juckt schon Commander, ist ja nur das meistgespielte Format.
Genau.
Aber ich muss sagen, wir haben ja vorher schon über Karten wie Fear of Missing Out geredet oder auch den Doomsday Excurinator und so weiter, wo ich schon gesagt habe, boah, das ist schon nicht schlecht. Und mittlerweile, wenn wir nachher zu den Karten kommen, muss ich sagen, ich habe hier so viele Karten drin, wo ich sage, Junge, was ist bei euch falsch, dass ihr so ein Power-Level auf einmal schiebt? Weil wir haben es ja über in Bloomborough oder auch in Call of Manor oder Thunder Junction schon gesagt, Standard ist gerade so ein bisschen am Absacken vom Power-Level. Und jetzt gucke ich mir Hidas an und kommen wir gleich zu. Ich bin absolut geflasht von dem Set. Artworks, wirklich gut. Ich war überhaupt nicht gehypt auf das Set, gar nicht. Mittlerweile muss ich sagen, Junge, ich habe richtig Bock auf das Set. Ja. Und das Powerlevel von dem Set und die Idee von dem Set, mega. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert und ich bin wirklich sehr stark an dem Set interessiert, was, wenn du mich vor, selbst als es angekündigt wurde oder als auch durch die komplette Bloomberg-Zeit, wo ich ja eh nicht so getriggert war von Magic, aber hey, das ist sick cool und das liegt viel daran, dass das Power-Level hochgeht, aber natürlich auch in den Artworks.
Ja, das ist mir, glaube ich, am meisten aufgefallen, sind, dass wirklich die Artworks ziemlich hart abgehen. Also ich spiele momentan den Elden Ring DLC, Shadows of the Erdtree, und manche Bilder erinnern mich halt doch schon irgendwie sehr stark. Also sowas wie
Unwanted. Ist das nicht ein FSK-18-Titel?
Nee, ich glaube, das ist FSK-16. Aber manche Artworks sind auf jeden Fall ziemlich hardcore. Also selbst sowas wie Unwanted Remake, wenn man sich das irgendwie anguckt, da geht schon auch einiges im Artwork ab.
FSK-16,
und vor allen Dingen, genau, und vor allen Dingen ist es halt da auch sehr spannend, ne, Unwanted Remake ist natürlich direkt auch so eine Meta-Referenz auf halt zum Beispiel ganz viele Saw-Titel, die keiner mehr sehen will oder, naja, all diese unendlos Remakes. Deswegen finde ich es tatsächlich überraschend clever teilweise.
Fear of Missing Out.
Fear of Missing Out ist schon ziemlich geil. Absolut. Comeback Wrong. Also es gibt so viele Karten, wo man sagt, okay, das ist schon ein bisschen on the nose, aber es ist gut on the nose im Sinne von, ne, dass es halt immer noch Sinn in der Welt macht. Und das finde ich halt ziemlich schön. Und ja, dementsprechend, ich hätte nicht gedacht, dass ich Duskmourne tatsächlich mich dann doch irgendwie abholt. Aber gerade die Artworks und das Flavor, das macht schon echt einiges aus.
Ich freue mich gleich drauf, über die Karten zu reden.
Oh ja, aber wie seht ihr das mit Duskmourne? Habt ihr jetzt die ersten Karten gesehen und reibt euch schon die Hände, was da abgeht? Oder sagt ihr, oh, nach Bloomberrow ist das jetzt schon ein ziemlich harter thematischer Cut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter. Wir machen mal weiter mit dem Collector-Part von Duskmourne. Denn natürlich gibt's wieder einiges an an Produkten. Es gibt einiges an so Treatments, die man da hat. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Produktpalette an sich an, weil da gab's auch schon eine Ankündigung mehr, die mich auf jeden Fall gewundert hat. Was haben wir denn erstmal auf der Produktpalette von Duskmourne?
Wir haben erstmal so diesen Standardbereich. Das heißt, wir haben Playbooster, die hoffentlich besser sind wie die von Bloomberg. Wir haben Collector Booster, ganz cool. Wir haben 4 Commander Decks, of course. Wir brauchen 4 Commander Decks. Dann haben wir natürlich das Bundle. Mhm. Dann haben wir Pre-Release Packs. Und dann haben wir das Nightmare Bundle. Eine besondere Form von Bundle, das dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viele Leute am Anfang super gehypt waren und hart da reingeinvestiert haben und gegreedet haben. Weil angekündigt wurde es mit den Worten, es ist ja sowas Ähnliches wie das Oil Slick Foil Complete Bundle von Phyrexian Oil Will Be One.
Genau.
Was halt nochmal so eine Sondersache ist mit so einem Nightmare Bundle Booster da drin, wo halt spezielle Karten drin sein können. Und der Hype davon ist durch die Decke gegangen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und mittlerweile ist der Hype halt in die andere Richtung durch den Boden gegangen. Und jetzt ist gerade versuchen alle YouTuber, die vorher Influencer-mäßig gesagt haben, oh, das ist voll cool, das müsst ihr kaufen, das Ding irgendwie zu rechtfertigen und zu retten. Aber irgendwie sind da, also die Promos sind halt cool. Also du hast halt wirklich coole Promos, die du da drin haben kannst mit Dripgast, Goyos Vengeance, Living Death, Axiom, Damn und Archon of Cruelty. Wirklich mega. Aber es sind halt nicht die crazy, ihr könnt Eldrazis in einem Special Treatment haben, nicht Eldrazis, Praetoren in einem Special Treatment haben und was nicht alles. Deswegen bin ich gespannt. Das ist so, ja.
Ja, also wir können ja gerade mal auf die Nightmare Bundle Box eingehen. Also was man drin haben wird, sind 6 Playbooster von Duskmourne, 2 Duskmourne Collector Booster, 20 Traditional Foil Full Art Lands, wobei 4 Full Art Mana Lands von jedem Basic Land Typ eben drin sein werden. Dann haben wir nämlich jetzt der Punkt, der diese Promos wieder so ein bisschen schwächer machen lässt. Wir haben eine von 3 verschiedenen Borderless Promos. Die Borderless Promos sind Damn, Exhume und Cryptghast. Dann eine von 3 Movie Poster Theme Cards. Das sind eben Archon of Cruelty, Living Death und Gorious Vengeance. Dann 3 Double Sided Movie Poster, wo ich denke, werden das diese Flyer-kleinen Dinger sein, die sie auch in normalen Bundles früher machen?
Wahrscheinlich.
Die eigentlich keine aufhängen müssen.
Wahrscheinlich die und dann mit allen Bildern drauf von Archon.
Es müsste halt größer sein. Es müsste halt wirklich große Movie-Poster sein.
Wo wollen die denn Movie-Poster in den Bundle reinpacken? Das Bundle ist ja genauso groß wie das andere auch.
Aber Also ich habe ja auch dieses War of the Spark Poster in meinem Büro normalerweise. Mhm. Und wenn es in so einer Größe wäre, selbst wenn es gefaltet ist, wäre schon ziemlich cool. Aber ja,
wie willst du das falten, dass das da reinpasst? Man kann Papier doch nur, genau. Ich glaube, 17 Mal oder so falten, mehr geht nicht.
Ja, genau. Dann haben sie noch einen Glow-in-the-Dark, Spin-Down-Die und eine Deckbox. Bei der Deckbox bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich eine gute Deckbox sein wird oder ob es so ein Pappding sein wird, was sie als Deckbox verkaufen.
Wahrscheinlich so ein Pappding.
Aber das hätte schon Stil. Also die Box sieht so ein bisschen aus wie so ein Retro-Fernseher. Und ja. Ich nehme mal an, das ist die Deckbox, die man da links im Bild sieht. Das sieht so ein bisschen, ne, das sieht halt wie so eine VHS-Kassette aus. Das wäre schon cool, wenn es wirklich ein dickeres Pappe oder zumindest oder auch Plastik wäre. Aber gucken wir mal, was uns da erwartet.
Was ich besonders spannend finde, ist ja, dass man ja für die Vorbestellung dieses Mal auf manchen Plattformen, bei manchen Händlern auch einen Collector-Booster bekommt, wenn man zum Beispiel einen Play-Booster-Display sich vorbestellt. Und der Rest ist leider damn Standard. Also wir haben halt das Pre-Release-Pack, das ist ganz normal, das hat sich nicht verändert. Mhm. Wir haben das Bundle mit den neuen Play-Boostern, das hat sich nicht verändert. Dann haben wir 4 Commander-Decks, das hat sich leider auch nicht verändert. Aber, wir haben 10 Schemen pro Deck für das Arch-Enemy-Format. Und da wurde ich so ein bisschen so, oh mein Gott, sie machen es schon wieder. Jetzt haben sie Plane Chase in den Boden gerammt und haben Tausende davon gedruckt. Und jetzt machen sie Arch-Enemy kaputt. Wo ich mir dachte so, wow, okay.
Ja, jetzt, aber kaputt jetzt, wirklich? Und das ist nicht nice, dass es auch neue Schemes geben wird.
Ja, es ist cool. Ich mag das Archenemy. Also kurz für die Leute, die es nicht wissen. Archenemy-Format ist einer gegen X. Das heißt, ihr spielt mit einem Deck gegen 3 Leute, die sich verbünden oder 10 Leute, die sich verbünden. Mein Highlight bisher war hier oben an der Uni. Wer es nicht weiß, ich nehme gerade im Büro auf. An der Uni hatten wir ein 1 gegen 12 und ich war der Archenemy mit meinem Deck. Und ich habe gewonnen. Es war insane krass. Und das war mega. Und Archenemy macht mega Spaß, aber Archenemy ist genau wie Plane Chase so ein Zusatzformat, so ein Zusatzding. Ähnlich wie auch Commander ein Zusatz-Game-Mode ist und war. Und davon werdet ihr mich auch nicht abbekommen, auch wenn ihr immer in die Kommentare schreibt, nein, Commander ist was anderes. Commander ist genau wie Archenemy, genau wie Plane Chase, einfach nur ein Game-Mode. Und zwar der Game-Mode, der sich durchgesetzt hat. Und das zu mischen funktioniert bei Plane Chase nicht und funktioniert bei Archenemy genauso wenig. Und deswegen finde ich es schade, dass es machen. Weil Plane Chase Commanders, gibt immer wieder Leute, die sagen, habe ich gemacht, finde ich großartig. Aber es ist halt nicht so, dass man sagt, hey, wir machen das jetzt die nächsten Wochen und jedes Mal freuen sich alle, ja, Plane Chase. Sondern alle sagen, ja, okay, wir spielen Commander. Und dann, ja, okay, dann, er hat jetzt lang genug genervt, jetzt spielen wir nochmal eine Runde Plane Chase mit ihm. Und genauso ist es mit Arch Enemy halt auch so. Okay, dann spielen wir halt mal eine Runde Arch Enemy mit den Leuten. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass sie das nicht irgendwie in so einer Arch Enemy mit, wie sie das gemacht haben mit Nicole Bolas, wo so einfach so 4 Decks drin sind und dann so ein Deck, das dagegen spielt. Einfach so als Zusatzprodukt. Warum nicht?
Ja, also ich kann deinen Punkt auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde tatsächlich, zumindest Plane Chase, als ich es da mal gespielt habe, fand ich auch ziemlich cool und ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass halt nicht viele Leute die Plane Chase Karten immer ready to go haben an Commander Night.
Ja, es macht aber vor allem so das Commander-Spiel langsamer. Also ja, man spielt aber noch länger in der Commander-Runde.
Ja, ja, klar, aber es kann schon echt ein bisschen crazy sein. Und jede Plane Chase-Runde, die ich bisher gespielt habe, war auch ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, bei Arch Enemy ist es ja wirklich so, dass einer gegen 3, wenn wir jetzt Commander-Variante davon nehmen. Ja. Das heißt, da wird es nochmal spannend zu sehen, wie sich das da balanced. Zumindest die Schemes, die ich bisher gesehen habe von Nicole Bolas, die waren schon sehr broken. Und
Müssen sie.
Bin ich mal gespannt, ob das wirklich was ist, was man spielen möchte.
Und die Nicole Bolas sind noch die schwächsten der Schemen. Also die Schemen, die Originalschemen aus dem Original Arch Enemy, ich mach mal kurz Werbung da an der Stelle. Wenn ihr sowas wie Arch Enemy, sowohl das erste wie auch das zweite oder auch Plane Chase, das erste oder zweite, mit den Decks, die wirklich mit den Decks sehen wollt, welche Decks es waren oder auch welches alles gibt und wie man das spielt, ich habe bei mir auf dem Kanal, die Blackie zeigt's dafür, wo halt alles dazu gezeigt wird. Und man muss dabei sagen, Arch Enemy ist halt schon als Format sehr, sehr alt.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Und dieses 1 gegen X kam halt Boah, lasst mich lügen. Ich müsste es gerade mal überlegen. Also das Nicole Bolas kam ungefähr daraus, wo du angefangen hast, und Magic zu spielen.
Ja, so ungefähr. Da weiß ich nur, dass es auch diese Arch Enemy Box dann auch gab, extra noch als eigenes Produkt.
Genau, das gab's da, und dann gab's eben diese ganz alten, die es da aus dem ersten gab. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Es ist alt. Sagen wir es so. Es ist alt. Und ich glaube 2010 oder so müsste es rausgekommen sein, wenn mich alles täuscht. Und da gab es dann auch Decks dazu. Und deswegen, also es ist cool, dass sie es dabei tun. Ich finde es nur schade, dass sie es halt in die Commander-Decks reintun.
Ja.
Auf der anderen Seite kaufen sich haufenweise Leute die Commander-Decks, und ich kriege jetzt alle Schemen umsonst und habe dann wieder alle alle Spielmodus gratis dabei. Also voll okay.
Ja. Also ich bin mal gespannt, ob sie es halt für Commander wirklich durchsetzt. Aber mal schauen, wie es ist. Kommen wir mal zu den Treatments an sich. Da haben wir nämlich auch ein paar spannende Sachen. Treatments, wie immer, ne, die findet man dann in speziellen Boostern, am häufigsten in Collector-Boostern. Das heißt, vieles, von dem wir jetzt reden werden, wenn man nur Playbooster öffnet, wird man wahrscheinlich nicht oder nur selten sehen. Da haben wir zum Beispiel als erstes die Glimpse, die Horror Double Exposure Cards. Und ich würde sagen, Magic the Gathering hat jetzt offiziell den Pokémon Yu-Gi-Oh! Treatment-Berg erreicht, weil viele dieser Treatments haben sehr krasse Holo-Effekte, die sind nur sehr schwer in 2D-Versionen im Video und auch im Artikel irgendwie da zu zeigen. Aber wenn wir uns zum Beispiel Simone All Questioning anschauen, die hat so Elemente, die sind gelb, und die hat Elemente, die sind so pink. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich die Karte in der Hand habe?
Kennst du Wackelbilder?
Genau, ja.
Kennst du Wackelbilder, wo man so von dem einen so ein Käfig und dem anderen so ein Vogel zum Beispiel sieht? Also ich meine nicht die Dinger zum Drehen, die man so ganz schnell drehen muss, sondern die man so hin und her wackelt.
Genau das.
Also je nachdem, wie du drauf schaust, hast du halt ein anderes Treatment drauf. Ja. Das, zumindest von dem, wie ich es verstanden habe und von dem, wie ich es gesehen habe, ist es halt so eine zwei Foil-Lagen übereinander sozusagen. Und die sind dann halt in verschiedene Richtungen sozusagen getextured, was halt diesen Effekt halt gibt. Je nachdem, wie man halt drauf schaut, sieht man halt eben die eine Lage oder die andere Lage.
Genau. Und darüber hinaus gibt es dann auch nochmal so eine schwarz-rote Exposure-Karte, die dann quasi das nochmal in Monochron hat, was wieder diesen leider nervigen Nebeneffekt hat, dass auch nicht schwarze Karten schwarz aussehen, aber darüber hatten wir schon auf der MagicCon Amsterdam gesprochen, dass das so ein bisschen schade ist. Aber grundsätzlich, wie findest du dieses Treatment, oder wie findest du diesen Holo-Effekt?
Ich muss das nicht haben. Ich bin alt und find ich vermisse meinen. Wenn sie die Energie, neue Foilings zu kreieren, da reinstecken würden, ihren Cardstock, also ihre Pappe, anständig hinzubekommen, damit wir anständige, normale Foilings haben können, wäre ich glücklicher, glaube ich.
Ja, vermutlich auch. Mir ist das halt in den letzten Sets sehr stark aufgefallen. Immer wenn man so ein paar Booster aufmacht und da ist man so eine Karte, dann ist es schon so ein Wow. Aber meistens ist die Karte dann so ganz okay, und dann denkt man so, ja, okay, alles klar. Ja,
ich was ich heute rausgehauen habe, habe ich einen Textured Grief Full Art gezogen aus einem MH3 GIF Bundle. Das war so voll cool, voll nice. Und da ist mir aufgefallen, ja, okay, aber die Karte kostet halt nichts mehr.
Das ist halt leider das Problem. Genau, aber ich meine trotzdem schöner Stil, schöne neue Version von der Karte. Vor allen Dingen, da werden wir wahrscheinlich erst echte Reviews abgeben können, wenn wir sie mal in der Hand hatten.
Ja,
das was wir nicht sagen, oder was nicht so sein wird, in den Japanese oder Japan Showcase Artworks, das sind einfach nur quasi alternative Artworks von Karten. Wir haben zum Beispiel den Overlord of the Hunts wurde hier wieder gezeichnet von einem japanischen Grafiker oder Artist in dem Fall, in einer Full-Art-Variante, die ein bisschen anders aussieht. Also es ist Full-Art, wie wir es halt kennen und lieben, aber das Framing ist halt komplett aufgelöst und ist nur noch so schemenhaft drin. Wie findest du den Stil?
Gut, ich mag Full-Art-Frame-Breaks. Wir hatten das schon mal bei manchen Promos. Also es gab Promos aus Khans of Tark hier, wo das zum Beispiel schon mal so war, wo der Frame aber noch stärker da war. Alle Planeswalker, also fast alle Planes, nee, ich glaube alle Planeswalker, sind Framebreaks. Das heißt, die Füße oder so gehen meistens nach unten in die Textbox rein. Ja. Hier haben wir es so, dass wir den Framebreak sehr krass haben. Also der Rahmen ist nur noch angedeutet. Ein geübter Magic-Spieler oder jemand, der schon lange dabei ist, der sieht den Rahmen vor seinem inneren Auge sowieso auf der Karte.
Ja.
Deswegen finde ich es ganz cool gemacht und es gefällt mir sehr gut, weil es sich mich mehr an diese kompletten Full Arts erinnert. Ohne dass man jetzt sagt, hey, man lässt den Text weg. Weil ich bin ja kein Fan davon von Textless-Karten. Aber ich finde Full-Art-Karten, da muss ich keine Border, also nicht Extended-Art oder Borderless-Karten haben. Sowas ist für mich Full-Art. Das ist geil. Das ist das, was ich haben will eigentlich.
Das ist 10.000 Mal besser als dieses stretchy Extended-Art, was irgendwie ganz komisch aussieht. Also das finde ich auch ziemlich cool. Und vor allen Dingen, man merkt halt den Stil, der ist halt immer noch eindeutig Magic, aber ist halt so ein bisschen was anderes halt eben. Und vor allen Dingen,
dann haben wir
dieses Mal die wird es allerdings auch nur in Collector Booster bzw. auch im Nightmare Bundle nur geben. Und dann haben wir nochmal ein ganz spezielles Foiling dazu, richtig?
Ja, genau. Ein Fracture Foil Treatment. Ja, also wir haben wieder ein neues Treatment. Das erinnert mich vom ersten Ansehen so ein bisschen an das Foiling von Confetti Foil. Tatsächlich. Das erinnert mich so ein bisschen dran.
Ja.
Aber dann kommt der Rahmen. Und der Rahmen ist auf einmal in so einem silbernen Sparkle-Sparkle-Ding. Wo ich mir denke, so, was zur Hölle geht denn da jetzt ab? Also das erinnert mich an die gefälschten Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten von 1997 oder so. Ja?
Ja.
Also das ist ja wahnsinnig schlecht. Also ich weiß, davon gab es noch kein Yu-Gi-Oh! Zumindest nicht in Deutschland. Aber die gefälschten Karten davon sahen alle so aus. Und ich finde es halt lustig, dass man damals halt sagte, ja, und wenn die so übelst glitzern und shiny oder so ein Sparkle weg haben, dann sind das Fakes, lass davon die. Und heute sagst du, ne, das ist ein Treatment. Und dann muss ich halt sagen, so, es sieht super, super cool aus vom Sparkle-Effekt.
Ja.
Aber dieser Rahmen, der triggert mich ganz hart.
Was ich halt schade finde, ist, dass sich das so ein bisschen beißt mit dem Setting. Das halt dieses Konfetti-Foil ist halt so bunt und wow und yay. Mm. Aber ist halt auch gleichzeitig irgendwie immer noch ein Horror-Set. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die so ankommen werden. Aber wir werden auch noch weitere Treatments haben, wie zum Beispiel Nightmares Come to Life mit den Mirror Monster Cards, wo wir quasi, wir haben hier zum Beispiel den Haunt Woods Shrieker, ein 3-Mana 3-3 Beast Mutant. Und die Idee ist, man sieht das Monster nicht direkt, aber man sieht sie in Reflexion, wie zum Beispiel hier, mit was ist das, ein Messer? Oder was soll das, eine Scherbe?
Ja, es sieht aus wie ein Messer, so ein Fleischermesser, so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus, oder?
Genau, also so ein Überlebender versucht sich abzuwehren und dann sieht man das Monster quasi in der Reflexion dazu. Wie findest du denn diese Karten?
Gut, also sind auch Full Art, sind nicht Framebreaks, sind Full Art. Sie sehen ganz hübsch aus und sie passen mehr in das Setting rein. Also dieses Horror-Ding bringen die schon gut rüber. Wir haben ja schon ein paar davon gesehen, es gibt ja schon ein paar Spoiler und die gefallen mir schon ganz gut. Sie sind als Full Arts einfach passend, sehr passend zum Set.
Ja, definitiv, definitiv. Und natürlich zu guter Letzt, das hatten wir schon am Anfang in Amsterdam gesehen, die Paranormal Frames, die so ein bisschen aussehen wie so ein Fernseher. Und dementsprechend da halt so ein bisschen so ein Retro-Look mit drin haben, wie zum Beispiel bei Chainsaw oder Comeback Wrong. Wie ist so dein Eindruck von den Karten jetzt, nachdem wir so ein bisschen Zeit hatten, drauf zu gucken? Ist das so ein bisschen besser geworden oder glaubst du noch, dass es sehr komisch irgendwie wirkt?
Tatsächlich finde ich die im Originalset immer noch sehr, sehr komisch. Und sie kommen immer noch, wenn ich drüber scrolle, immer noch sehr wild raus. Aber die anderen sind tatsächlich gar nicht so crazy wie genau diese beiden, die wir am Anfang bekommen haben. Wir haben auch viele andere Beispiele von diesem Ding bekommen. Und ich finde die auch nicht mehr so krass in diesem 8-Bit-Stil gehalten.
Yeah.
Die Karten kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch zu. Gibt es auch ein Land in dem Frame und so. Das hat halt einfach ein normales Artwork. Das ist nicht dieses 8-Bit-Side-Framing-Artwork. Dabei muss ich aber sagen, ich weiß nicht, hast du die Secret Lair zu Duskmourn, die Ankündigung, schon gesehen?
Da hast du mich kurz vor der Aufnahme noch drauf aufmerksam gemacht.
Sind insane lustig. Ja. Genau, also da sind halt in diesem, ich will jetzt nur auf eins von den beiden eingehen, das andere ist halt wieder so ein Horror-Poster-Set. die Leute, die es toll finden, können mal gucken. Aber das andere ist halt, dort sind auch ganz viele dieser Karten mit drin. Wir haben halt Phyrexian Metaworf, Doughty Voidwalker, Magus of the Moon, Cauldron Familiar und den Witch Oven. Das sind 5 geplayte, hart geplayte Karten in sehr crazy Artworks. Und da muss ich sagen, finde ich diesen Frame auf einmal richtig geil, weil die damit wirklich viel rumgespielt haben in den Artworks. Und ich hoffe einfach, dass sie diese Frame Breaks, in Anführungsstrichen, dass sie da so ein bisschen aus dem Frame rausgehen und mit dem Frame spielen, auch im Originalset irgendwie machen. Aber ich habe es bisher noch nicht gesehen.
Ja, total. Also es macht auf jeden Fall nochmal einen anderen Eindruck. Zu einem haben wir dann quasi die Horrorgestalten, die aus dem Fernseher so rauskommen. Das hat schon mal was ganz Eigenes. Und vor allen Dingen macht es dann so ein bisschen das, ja, es sieht meiner Meinung nach einfach auch besser aus, weil die wir am Anfang gesehen haben, die sind sehr stark rot-gelb Kontrasten. Das wirkte schon so ein bisschen trashig, aber nicht auf die gute Art und Weise. Mhm. Und ich würde auch sagen, dieses Secret Lair Drop hat auf jeden Fall den Stil ganz gut eingefangen. Und auch krasse Reprints, also wirklich 4 sehr spielbare Karten.
Fünf
spielbare Karten, die man sich 4-mal holen kann fürs Playset, wenn man möchte.
Das ist crazy.
ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber genau, das sind soweit die Stile und Produkte von Duskmourne. Wie findet ihr denn die Produktpalette beziehungsweise auch diese Special Treatments? Habt ihr da Bock, euch vielleicht alle Karten von einem Treatment, alle Japan-Showcase-Karten irgendwie zu sammeln? Oder findet ihr die Foilings sind teilweise ein bisschen ziemlich übertrieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und dann machen wir doch mal weiter mit unseren ersten Previews von Duskmourne, dem neuen Set aus dem Magic the Gathering-Universum. Und hier reden wir jetzt über die ersten frühen Spoiler, die wir bekommen haben. Ein paar haben wir schon besprochen in den Mechaniken, ein paar kamen dann nochmal auf in den Treatments. Aber Marc, hast du denn schon Karten, die dir ins Auge gestochen sind, als das könnte ziemlich stark sein?
Ja. ich will zuallererst darüber reden, was ich ja schon angekündigt habe, über Ninjitsu. Mhm. Und zwar haben wir unseren Planeswalker of the Set bekommen. Und es ist Kaito, Bane of Nightmares.
Kaito ein ist wieder Viermanner, da. Yay.
Ja, sehr cool. Ein 4-Manner, 4-Loyalty Planeswalker, der, solange es unser Zug ist, ein 3-4 Ninja mit Hexproof ist. Mhm. Und man kann ihn rein Ninjitsu. Das heißt, Ninjitsu bedeutet, wenn man mit einer Kreatur angreift und sie ungeblockt ist, kann man 3 Mana bezahlen und Kaito von seiner Hand angreifen, getappt, ins Spiel bringen und den anderen auf die Hand nehmen. Und das ist halt crazy. Und dann hat man noch den +1. Man kriegt ein Emblem. Ninjas, die man kontrolliert, kriegen +1/+1.
Wow.
Das ist insane gut.
Ja. Yeah. Dann ist ein bisschen komisch, dass halt jetzt gerade Kamigawa Neon Dynasty raus ist. Also das wäre ein super Planeswalker gewesen für eventuelle Ninjas Deck. Und jetzt haben wir ja kaum noch welche, oder? Im Standard
zumindest. Das ist vielleicht für Pioneer relevant. Ja, das könnte für Legacy relevant werden. Und holt vielleicht die Leute ab, die jetzt gerade sagen, ah nein, jetzt habe ich mein Ninja Deck im Standard verloren.
Ja, okay,
dann kriegen sie hiermit noch eine Treatment, so hey, wir haben euch nicht vergessen, geht doch woanders spielen oder versucht doch Kaito zu spielen. Keine Ahnung, vielleicht kommen noch mehr Ninjas da rein.
Das wäre wild, hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, ich auch nicht. Ich habe auch nicht mit Kaito gerechnet. Seine Nuller-Fähigkeit ist Surveil 2, das heißt, man guckt die obersten 2 Karten des Decks an, kann beliebig viel in seinen Friedhof legen und dann zieht man eine Karte für jedes Leben, das der Gegner in diesem Zug verloren hat.
Wow, das ist krass. Das ist
auch insane. Naja. Also, wenn man sich überlegt, man greift mit einem Ornithopter an. Man bringt über Ninjitsu Kaito rein und haut den Gegner für 3. Dann macht man 0, dann surveilt man 2 und zieht eine Karte. Das ist insane gut. Und wenn man das halt im Multiplayer macht, also und mehrere Leute hittet, dann zieht man halt 3 bis 4, also 4, wenn ihr mehr als 4 Leute im Commander-Pod spielt, das traut sich ja auch keiner mehr. Aber wenn man jetzt im normalen Commander-Pod spielt, kann man halt bis zu 3 Karten ziehen. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Und dann hat man auch die -2-Fähigkeit, man kann eine Kreatur tappen und 2 Stun-Counter drauflegen. Und 2 Stun-Counter sind eine Menge, eine Menge Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass der richtig, richtig cool wird und dass Ninjas mit ihm richtig was reißen können. Gerade mit diesem Emblem, das ist insane gut.
Ja, Embleme zu entfernen, ist auch immer noch nichts, was man in Magic machen kann. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine ziemlich sichere Möglichkeit, einen Lord zu haben. Also, ich finde ihn auch schon ziemlich stark. Ich meine, er hat auch diesen Gideon-Text, dass er dann halt eine Kreatur selber ist. Das macht ihn halt auch noch selbst interessant, aber erklärt halt auch, warum es ein Emblem sein muss. Weil, klar, man kann auch sagen, ne, all Ninjas get +1/+1, aber eigentlich ist ja immer diese Formulierung von other creatures get +1/+1. Deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Aber ja, ziemlich starker Planeswalker, finde ich auch. Und generell, es gibt viele verschiedene Aspekte an verschiedenen Karten, die man hervorheben kann. Also eine Karte, die kam mir sofort, weil ich habe vorhin im Podcast gesagt, die Artworks sind teilweise ziemlich krass. Und die Karte, die mir das am meisten gezeigt hat, ist The Jolly Balloon Man. Eine 3-Mana, 1/4 Legendary Creature Human Clown mit Haste. Und für 1 Mana kann man ihn tappen und eine Token von einer Kreatur haben, die man kontrolliert. Es ist außerdem, also außer sie ist eine 1/1 Red Balloon Creature Token, in addition to its other colors and types, und hat Flying und Haste. Die wird dann am Ende des Zuges gesacrificed und man kann es nur aktivieren als eine Sorcery. Der Effekt ist ziemlich nice, aber das Artwork, holy shit, das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, das ist sau scary auf diese bestimmte 80er-Jahre-Art, wo auf einmal die Gesichter ganz Clown groß ziehen und so weiter. Und ja. Clowns sind halt auch nochmal mit dabei. Das heißt, ja, es ist wild, was hier passiert, oder?
Ja, vor allem ist es auch eine insane starke Karte. Also die Artwork, keine Frage, absolut crazy. Also viele der Artworks, kommen wir gleich, wir werden es wahrscheinlich bei ganz vielen Sachen sagen, ja, wo die Artworks wirklich, wirklich übel, ja, also nicht übel schlecht, sondern halt so übel krass sind. Ja, und ja, mega. Und die Karte selber ist ja auch noch insane stark.
Ja.
Weil es ist ein 3-Mana 1/4er Commander mit Eile, der für 1 Mana tappen eine Creature copied, die bekommt fliegend, die bekommt Eile und wird am Ende des Zuges geopfert. Also ein Kiki-Jiki-Effekt-Style. Und ja, wenn man dann aber hingeht und halt sowas wie mit Infect oder mit, ich weiß nicht, wie die andere Fähigkeit noch heißt, wie nicht Infect ist, sondern halt
Poisons
noch on top, das machst, also nicht Poison. Poison, Toxic.
Toxic,
ja, irgendwas spielt. Oder wenn man hingeht und irgendwelche Enter-the-Battlefield-Effekte hat. Oder wenn die mit einer Kampfschaden zufügen Effekte. Oder wenn sie Sterbeffekte. Teile der Combo sind jetzt in deiner Command-Zone. Und das finde ich crazy stark. Also The Jolly Balloon Man ist meiner Meinung nach eine der coolsten Sachen, die wir seit langem gesehen haben, wo ich sage, oh Junge, darum ein Commander-Deck bauen, das ist bestimmt Hammer.
Ja, vor allen Dingen wird halt auch noch besser, wenn man dann auch so Sachen hat wie so Splicer oder sowas, die noch einen größeren Token dazu machen.
Oh.
Dann ist es fast schon egal, dass man ihn selber sacrificen muss. Also es ist schon ein ziemlich cooles Kartendesign, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber auch zum Beispiel sowas, wir haben unser erstes Enchantment Land. Nee, unser zweites Enchantment Land. Ursa's Saga ist ja auch quasi Enchantment Land, oder? Ja.
Ja.
Und wir haben nämlich hier Vol'gavoth Lair, ein Enchantment Land mit Hexproof und kommt getappt ins Spiel, man sagt eine Farbe an und das tappt halt dann für die Farbe. Glaubst du, dass das interessant werden könnte für Enchantment-Decks oder glaubst du, dass es jetzt schon Decks gibt, die das haben wollen?
Ja, Enchantress. Dadurch, dass es nicht Legendary ist. Enchantress ist ja ein Spieltyp, den es im Modern und im Legacy und natürlich im Commander gibt. Und die bauen ja drauf, dass sie möglichst viele Enchantments haben. Und wenn man dann einfach sowas hat wie ein Enchantment kommt ins Spielfeld und man triggert etwas. Das hier ist ein Enchantment, das ins Spiel kommt. Wir müssen darauf achten, wenn auf der draufsteht, wenn you cast an Enchantment, dann triggert das nicht. Aber es gibt genug, die sagen, wenn ein Enchantment ins Spiel kommt. Und dann steht auf diesem Land Draw a Card drauf. Es gibt weitere Sachen, die +1/+1 kriegen für jedes Enchantment, das man kontrolliert. Und das Ding hat Hexproof. Das heißt, ihr habt einfach ein Enchantment, was einfach Hexproof-mäßig ewig lange da liegen bleibt. Deswegen, also, ist ein mega gutes Land für diese sehr großen Nischendecks. Auf der anderen Seite kriegen wir an jedem Set einen Enchantment-Commander-Deck. Grün-Weiß-Rot, Grün-Weiß-Schwarz oder Grün-Weiß-Blau. Und alles, dementsprechend brauchen die das alle.
Naja, das stimmt, das stimmt. Aber was ist denn noch eine Karte, die dir aufgefallen ist?
Split-Up. Split-Up ist eine Mega-Karte.
Ja.
3 Mana, man zerstört alle getappten oder ungetappten Kreaturen. Und ich muss sagen, das ist ein 3-Mana-Board-Wipe gegen Agro.
Ja, das genau, gegen Agro. Das ist halt das Ding. Es wird halt ziemlich spannend zu sehen, wie gut spielbar die ist. Weil wir haben für 3 Mana haben wir dieses Enchantment, dieses Temporary Lockdown.
Ja.
Was auch schon ziemlich strong ist, weil es halt alle Permanenten ab einer gewissen Mana-Sache halt herkriegt. Hier ist halt das Krasse, das punisht halt ziemlich stark entweder Convoke-Decks oder halt zu starke Agro-Decks, die einfach alles tappen wollen, was sie haben. Hier wird es wahrscheinlich so, wenn das Meta-relevant Play sehen wird, werden wahrscheinlich Agro-Decks adaptieren und sagen, okay, entweder spielen wir Vigilance oder wir spielen halt Karten, wo wir quasi nicht All-In gehen müssen, also sowas wie Adeline in Pioneer, die halt Value generieren, ne, wenn man auch mit wenigen Kreaturen angreifen. Aber ansonsten gebe ich dir recht, dass es halt ein ziemlich starker Effekt ist für 3 Mana, so ein Boardwipe, der potenziell das ganze Board eben aufräumen kann.
Ja, vor allem, man kann ja auch hingehen, selbst in einem Steady-Game, wo beide voreinander stehen und nichts tun, kann man sagen, ich greife jetzt mit allen Kreaturen an,
oh, ja,
du kannst blocken, wie du möchtest, und wenn aber von mir was überlebt, dann ist bei dir trotzdem alles platt.
Ja.
Das ist,
das ist ein sehr guter Punkt, ja. Man hat dann selbst noch so ein bisschen den Weg frei dann auch, ne?
Ja, absolut. Deswegen, also das ist schon wirklich, wirklich, wirklich cool.
Genau, noch eine Karte, die ich noch hervorstellen möchte, ist der Razor Skin Needlehead. Es ist ein 2-rotes Mana für ein 2-2 Creature Human Assassin. Und der ist dieser 2-Drop, ich glaube, man nennt den so Punisher-Effekte, so ein bisschen Eidolon of the Great Revel mäßig. Erstmal während unseres Zuges hat der First Strike, ziemlich gut für ein 2-Mana 2-2, eine kleine Upside, weil man das mal mit ihm auch angreifen kann. Aber der eigentliche Effekt ist, whenever an opponent draws a card, Razor Skin Needlehead deals 1 damage to them. Also so eine kleine Sheoldred für 2 Mana in Rot und pinkt halt immer mal wieder. Ist schon spannend, oder?
Ich finde es vor allem spannend, weil es halt ein Doppelroter mit Erst Strike ist, der angreift. Und Erst Strike, also First Strike, Erstschlag, First Strike, ist tatsächlich etwas, was viele Leute, ich glaube, unterschätzen. First Strike ist sehr, sehr stark. Und deswegen mega gute Karte im Angriff. Und dann, wenn der Gegner irgendwie versucht, was danach zu ziehen, irgendwas durchzuziehen oder so, noch ein bisschen Damage reinhauen, ist wirklich, wirklich gut. Eidolon of Great Reveal fehlt zum Beispiel einfach Erstschlag manchmal. Muss man einfach sagen. Ja,
also du, ist halt keine aggressive Karte, was weird ist für ein Agro-Deck, dass man mit dem eigentlich angreifen möchte, also mit allen Kreaturen angreifen möchte, aber da ist es halt am besten, ihn einfach liegen zu lassen und den Punisher-Effekt wirken zu lassen. Und Razor Skin Needlehead, also zum einen muss man sagen, ist natürlich Hellraiser-Referenz an Pinhead, finde ich schon ziemlich geil. Aber halt auch, dass es halt die Option hat, auch aggressiv gehen zu können, das ist schon ziemlich, ziemlich gut.
Und die Artworks, so. Alter, die
Artworks sind großartig.
So crazy, beide, absolut.
Ja.
Ja.
Ansonsten hast du noch eine Karte?
Ja, tatsächlich, den Hans Woods Shrieker. Wir haben ihn gerade eben schon mal erwähnt bei den bei diesen Treatments. Aber der Hans Woods Shrieker ist tatsächlich eine Karte, die tatsächlich sehr, sehr, sehr stark ist für gewisse Commander-Decks. Sein 3-Mana 3-3er mit Beast Mutant und der sagt halt, wenn er angreift, Manifest Dreadest du. Was ich schon auch in einzelnen Decks, die irgendwie sich selbst milden wollen oder so, oder halt einfach Creatures reinhauen wollen, schon sehr stark finde. Weil er, wenn er angreift, bringt er einen 2-2er mit. Und ihr dürft eine Karte eurer Wahl von oben vom Deck auf den Friedhof legen. Das kann schon geil werden.
Ja.
Aber er hat auch die Fähigkeit, für 2 Mana kann man eine Face-Down Permanent revealen, also aufdecken, wenn es eine Kreaturenkarte ist. Und das ist für Commander, es gibt genug Commander-Decks, die mit Manifest oder mit Morph oder mit sonst was arbeiten, gibt es eine ganze Menge, deswegen hier ist your card. Aber wenn du dir das mal außerhalb von Commander mal genau durchliest, was da passiert ist, ich spiele den in der 3. Runde oder mit einem Llanowar-Elfen in der 2. Runde, gehe dann hauen, habe dann 4 Mana, bekomme dann eine Karte, die ich oben aussuchen kann, die ich drauflegen kann und manifestiere die und kann die dann nicht wie Sorcerer spielen,
sondern at
any time umdrehen. Und wenn das eine Turn 3 Vorinclex ist, dann ist das das kann sehr stark werden in manchen Formaten.
Jetzt muss ich mal gerade nochmal regelmäßig fragen, ist dieses Upturn, das triggert keine Enter the Battlefield Effekte, oder?
Nein, nein.
Okay, schade. Weil es wäre sonst ein neuer Weg gewesen, wie man in Mono Green Atraxa cheaten könnte. Wo man, also ich meine, Atraxa ist auch so stark genug, aber es ist trotzdem es ist halt genau dieses Ding, was du meintest. Man könnte das sogar kombinieren in Schwarz noch mit so einem Golgari Reanimate oder man flippt es halt.
Ja. Gab's ja auch schon mal in Pioneer.
Genau, und das macht er ja in diesem Fall wirklich beides. Also du kannst wenn du 2 starke Karten hast, die eine umgekehrt drauflegen für Turn 4 dann zu revealen. Und die andere Seite halt eben in den Friedhof legen, um dann Reanimate drauf zu casten. Also ich finde Houndswood Shrieker auch ziemlich stark. Also gerade so, dass man selbst eben, also wenn der attackiert, manifestieren hat, ist schon ziemlich gut. Das Einzige, was halt schade ist, ist halt, dass er das halt nicht auf Enter the Battlefield macht. Ist wahrscheinlich auch eine Playtest-Entscheidung gewesen, die man nachvollziehen kann, aber es ist trotzdem halt schade, dass er angreifen muss, weil im Endeffekt ist er dann immer noch nur eine 3-Mana-3-3. Außer man kann halt eben diesen 2-Mana-aktivierte Fähigkeit halt irgendwie abusen, ohne dass er selber angreifen muss. Aber das wird dann mal interessant zu sehen, wie das so wird. Aber ja, ich würde sagen, das soweit erstmal zu den Previews von Duskmourne und auch zu Folge 259. Wir hatten leider ein paar technische Probleme zwischenzeitlich, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie viel Zeit wir haben. Aber wir sind mit Abstand jetzt schon drüber. Aber ja, wie findet ihr die Duskmourne Previews bisher? Wie findet ihr bisher das Set? Was sind eure Lieblingskarten? Was wollt ihr brauen in den verschiedenen Formaten? Ist es vielleicht ein Legacy-Deck, wenn man die Survivor mit reinnimmt? Oder ist es dann doch vielleicht irgendwas mit Pioneer, wo man irgendwas reinschieben kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und normalerweise haben wir hier Ask Us Anything, wo wir Fragen beantworten. Und auch diese Fragen könnt ihr stellen im Discord. Wenn ihr uns supporten möchtet, eben vorbeischauen auf unseren YouTube-Kanälen, gerne abonnieren, gerne liken, gerne 5 Sterne geben, auch auf den Podcatchern, wenn ihr es gerade auf Spotify oder Apple Podcast hört. Klickt mal eben rein, gebt uns mal 5 Sterne, das hilft uns zu wachsen. Und darüber hinaus haben wir noch Social Media, Instagram und Threads, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal an Holy für das Sponsern dieser Episode Radio Ravnica. Und ihr könnt mit den Codes Ravnica10 10% auf euren Einkauf sparen und mit Ravnica 5 5 Euro auf das Einsteigerpaket bzw. auf euren Ersteinkauf. Und ihr könnt uns natürlich auch direkt unterstützen bei Patreon. Patreon.com/Gamery ist da die Adresse. Und das haben folgende Leute getan. Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit mehr aus Duskmourne und was immer in der Welt von Magic abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.